Wer Reels auf Reichweite optimiert, der hat es nicht gecheckt. Das ist ein ziemlich provokantes Statement und das schauen wir uns heute mal in der Folge an. Ich habe nämlich den Reel-Experten da, Michael Merkel von Reelfix. Du hast ja, also du begleitest ja sehr, sehr große, bekannte Business-Kanäle dabei, ihre Reels aufzubauen. Und ich würde gerne heute mal so ein bisschen mehr rausfinden, was sind eigentlich so die Geheimnisse hinter einerseits den viralen Reels, und warum sollte ich die eigentlich gar nicht so sehr machen? Und wie muss eine perfekte Reel-Strategie aussehen, dass ich einfach regelmäßig gute Kunden gewinne, dass ich omnipräsent bei meinen Zuschauern bin? Und außerdem, wie kriege ich das einfach in meinen Arbeitsalltag integriert? Weil wer hat schon Zeit, jeden Tag ein neues Reel zu produzieren?
Niemand.
Niemand. Wir haben viel vor heute. Also lass uns direkt reinstarten.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Was hat es damit auf sich? Reels und Reichweite. Warum habe ich es nicht gecheckt, wenn ich Reels auf Reichweite optimiere?
Ich würde es einschränken. Wenn du es nur auf Reichweite optimierst, dann hast du es nicht gecheckt. Weil eine gewisse Art von Reichweite brauchen wir ja. Wir brauchen immer irgendeine Art der Entdeckbarkeit. Sonst kommen keine neuen Leute auf unsere Kanäle. So. Jetzt, wenn ich aber die ganze Zeit mit meinen Reels nur auf Reichweite gehe, dann werde ich schlichtweg Content machen, der erstens mir keine gute Followerschaft bringt und zweitens, der mir so gut wie gar keine Conversion bringt, weil sich das einfach in den meisten Fällen gegenseitig ausgrenzt, sage ich mal. Wenn du Reichweite produzieren willst, dann musst du immer Videothemen angehen, die jetzt in diesem Moment gerade relevant sind, weil Reels werden ja nicht aktiv gesucht, sondern die werden fast immer vorgeschlagen. Das heißt, ich muss, wenn ich da durchscrolle, das jetzt in diesem Moment spannend finden, wenn ich ein neuer Zuschauer bin, und dafür machen wir ja Reichweite, damit ich mir das Video anschaue. So, das Problem ist jetzt aber, diese Art von Content, der kann mir keine gute Followerschaft bringen, weil was wollen Follower haben? Follower wollen zum Beispiel Tipps haben zu dem Thema, für das ich Experte bin. Das ist aber jetzt nicht immer relevant für jemanden, der da durchscrollt. Wie konvertiere ich Menschen? Naja, indem ich auf spezifische Probleme eingehe, die der jetzt gerade hat. Spezifische Probleme per Definition haben aber jetzt gerade nur wenige. Das heißt, das beißt sich einfach total. Und wenn ich jetzt nur Reels für Reichweite mache, ja, dann habe ich sicherlich mehr Videoaufrufe, aber die werden mir am Ende nichts bringen. Und wir machen das Ganze ja nicht, um berühmt zu werden, sondern um bestenfalls Kunden zu gewinnen, wenn wir ein Business haben.
Tja, jetzt sagst du ja hier Sachen, das ist ja fast schon Häresie. Das hört man ja so gar nicht auf dem Reel-Markt. Normalerweise dachte ich immer, man soll auf Viralität schauen. Oder man hört das zumindest so. Die Strategie ist, möglichst provokante Sachen sagen, um von möglichst vielen Leuten gesehen zu werden. Und die relevanten Leute, die werden sich irgendwann schon fragen, naja, wer ist denn jetzt der so groß daherredet? Und dann googeln sie mal nach einem. Habe ich mal gehört.
Das kann übrigens auch funktionieren. Für ein paar Leute funktioniert das ja sehr gut und wir denken auch gerade an die gleichen. Warum funktioniert das für die? Weil dahinter ist so eine Riesenmarke, so eine Maschinerie. Also wenn Andreas Baulig, um jetzt einfach mal den Namen zu nennen, solche Arten von Reels macht, dann funktioniert das für ihn schon, weil er natürlich dahinter eine solche große Brand hat, dass man sagt, genau wie du es gesagt hast, ich will jetzt einfach mal wissen, wer ist denn dieser Typ? Und die meisten würden nicht Typ sagen an der Stelle, der mich da die ganze Zeit triggert. So, dieser großkotzige, so in der Richtung denken die ja dann. Und dann sehen sie aber, aufgrund des ganzen anderen Contents, den er draußen hat, naja, da steckt ja was dahinter. Der Typ hat ja wirklich Erfolg. Der hat ja wirklich ganz, ganz viele Kunden erfolgreich gemacht. Das heißt, für ein paar wenige mit einer großen Marke kann das schon funktionieren. Bei den Baulis funktioniert es garantiert. Aber für ganz, ganz viele glaube ich eben, dass es nicht die perfekte Strategie ist. Zumal ja Reels auch gar nicht die allein primäre Funktion haben, immer nur neue Leute auf den Kanal zu bringen, sondern es geht ja bei Reels auch um mentale Verfügbarkeit und Retargeting. Und wenn ich dann immer nur meine Zuschauer provoziere im Retargeting, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich will ja jemanden auch näher an eine Kaufentscheidung bringen. Das heißt, ja, es macht für manche Sinn, aber für die meisten, die jetzt dieses Interview hier gerade anschauen, wird es keinen Sinn machen. Wenn ich eine zu kleine Marke habe, hab zu wenig dahinter, dann bringt es halt nichts rein zu provozieren. Gibt immer noch Aufrufe. Das schon. Aber gibt halt nicht so viel Umsatz.
Exzellenter Punkt. Also das heißt, einfach nur jemand imitieren, der groß ist, also und an der Oberfläche einfach das genau nachzumachen, heißt nicht, dass ich zwingend dieselben Erfolge bekomme.
Ja.
Weil ich einfach nicht sehe, was hinten raus noch alles passiert, wie die ganze Marketingmaschinerie aufgebaut ist. Okay, macht natürlich Sinn. Dann sollten wir jetzt einfach mal besser verstehen, naja, warum macht man denn dann eigentlich Reels? Welche Funktionen erfüllen die eigentlich?
Also zum einen hat es ja eine Reichweitefunktion. Ich sage ja nicht, man soll nie versuchen, auf Viralität zu gehen. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, ein paar wenige Reels pro Monat sollten versuchen, Reichweite zu bekommen, damit ich neue Zuschauer aufmerksam mache auf meine Kanäle. Also macht schon Sinn. Bestenfalls, da können wir dann auch gleich noch drauf eingehen, wie man das macht, mache ich ein Reichweite-Reel, was gleichzeitig eine Argumentation für mein Produkt ist. Das ist die beste Kombination, die es überhaupt gibt. Da können wir dann explizit noch drauf eingehen. Die aus meiner Sicht viel wichtigere Funktion von Reels ist allerdings die Retargeting-Funktion. Weil man muss ja so sehen. Stell dir mal vor, du hättest eine Imbissbude. Ja, und diese Imbissbude hat immer nur am Montag zwischen 14 und 15 Uhr geöffnet. Du hast eine leckere Imbissbude und es riecht wirklich auch wunderbar raus. Und jemand, der da vorbeigeht und Hunger hat, da gehen einige Leute in deine Imbissbude rein. Du hast vielleicht sogar einen guten Ruf. Aber du hast halt immer nur montags zwischen 14 und 15 Uhr auf. So, du kriegst niemanden, der Hunger hat am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und du kriegst niemanden, der am Montag vor und nach deinen Öffnungszeiten Hunger hat. Und genau das Gleiche haben wir, wenn wir keine Reels machen, auch bei uns auf Social Media. Weil wir einfach nicht genügend präsent sind. Wenn ich zumindest mal vielleicht 20 Mal im Monat oder vielleicht sogar jeden Tag ein Reel raushaue, dann bin ich auch an dem Tag präsent, wo jemand das spezifische Problem am stärksten hat. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel seit langer, langer Zeit schon Schmerzen im unteren Rücken. Und ich bin aber unvernünftig und ich mache nichts dagegen. Jetzt, wenn ich aber morgen einen Bandscheibenvorfall habe, was ich hoffentlich nicht habe, oder aber kurz davor bin, einen zu haben und das spüre, der Schmerz wird schlimmer, jetzt würde ich auf einmal einen Anbieter mir suchen. Ich habe mich davor auch schon dafür interessiert, wie der Schmerz weggeht. Das heißt, ich habe davor auch schon Content konsumiert dazu. Vielleicht kriege ich ja ein paar gute Tipps, wie das weniger wird, besser wird oder was auch immer. Aber ich habe gesagt, naja, so schlimm, dass ich kaufe, ist es noch nicht. So, und jetzt sind wir wieder bei der Imbissbude. Jetzt, wenn ich morgen aber einen so schlimmen Schmerz habe, dass ich kaufen will, dann muss ich mich an dem Tag an den Anbieter erinnern, der mir davor Tipps gegeben hat. Und das ist nicht gegeben, nur weil ich irgendwann mal ein gutes Video gesehen habe, dass ich mir denke, der wird's. Sondern der, der mental am verfügbarsten ist, der wird am Ende auch derjenige, bei dem ich kaufe. Wir Männer kennen das ein bisschen aus dem Club. Wenn wir so in den Club gehen, welche Frau nehmen wir dann mit heim am Ende? Also nehmen wir die schönste, süßeste, klügste, beste Frau, die wir kennen, rufen wir die aus dem Club an, so, hey, übrigens, ich habe gerade eigentlich Lust, mit einer Frau heimzugehen und ich habe gedacht, du bist die beste Anbieterin im übertragenen Sinne, so machen wir das nicht. Wir nehmen die, die verfügbar ist, so hart wie es klingt, die immer noch einen gewissen Standard erfüllt, aber ansonsten die verfügbar ist und so ist es auch auf Social Media. Und wenn man mich nicht jeden Tag sieht, dann bin ich nicht verfügbar. Und das ist die Hauptfunktion von Reels in meinen Augen.
Eine extrem überzeugende Argumentation, ja. Also Leute tragen sich ja dann bei einem Anbieter, zum Beispiel für Beratungsgespräche ein, wenn der Schmerz gerade im Moment am größten ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn schon wieder etwas schiefgelaufen ist, vielleicht produziert jemand Reels und hat sich da richtig reingehängt in ein bestimmtes Reel und war sich sicher, okay, diesmal, das wird richtig reinhauen und zack, floppt's einfach komplett. Frustrierender ja. Moment. Und in dem Moment, wo man spürt, ja, da muss natürlich dann auch der Anbieter, in dem Fall du natürlich, auch da sein, damit jemand dann auch wirklich an dich denkt. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. In dem Moment, wo jemand die Handlungsbereitschaft hat, da sollte ich auftauchen. Klar, und wenn ich jeden Tag auftauche, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher.
Absolut.
Ja, jeden Tag zum Beispiel einen Podcast veröffentlichen, ist schwierig.
Genau, und das ist eben, genau, weil man könnte jetzt auch hergehen und sagen, naja gut, dann mache ich halt jeden Tag einfach zum Beispiel ein eine lange Podcast-Folge. Aber das ist halt nicht so leicht umzusetzen. Das ist halt der Vorteil von Reels. Außerdem, es geht ja nicht nur darum, dass man den Content hat, sondern dass auch angeschaut wird. Ich schaue mir nicht jeden Tag eine Podcast-Folge von einer halben Stunde oder Stunde an. Aber ein Reel, das ist gleich passiert. Das ist einfach in 30 Sekunden konsumiert. Und dann bin ich schon wieder in Erinnerung gewesen. Und das ist der große Vorteil daran.
Okay, sehr überzeugend. Bevor wir reinschauen, warum die Produktion oder wie man Reels produzieren muss, dass sie einfacher sind als Podcast-Folgen, lass uns noch die Funktionen einmal abschließen. Also was ich jetzt rausgehört habe, ab und zu auf Reichweite gehen ist sinnvoll, weil wenn mich nie neue Leute entdecken, naja, dann fische ich immer in demselben kleinen Teich und irgendwann ist er leer.
Genau.
Okay, also neue Leute will ich auf jeden Fall entdecken. Absolut, macht Sinn. Aber größtenteils würdest du Reels für Retargeting produzieren. Mhm. Ständige mentale Verfügbarkeit, dass jemand, der jetzt Handlungsbereitschaft entwickelt, mich dann auch tatsächlich sieht an dem Tag und sich bei mir meldet.
Genau. Und okay. Jetzt ist aber wichtig, mentale Verfügbarkeit heißt jetzt nicht einfach nur irgendwas posten. Weil, das ist immer so lustig, wenn Leute herkommen, wir haben jetzt zum Beispiel auch mal mit so Testmonaten experimentiert, ne, wo jemand einfach so einen gratis Testmonat machen kann. Und dann kommen manchmal Leute her und sagen dann so, ja, wie haben denn deiner Meinung nach die Reels performt? So. Und eine Performance ist davon abhängig, nach was ich messe. Jetzt, wenn du natürlich wieder nach Klicks gehst, dann geht man halt manchmal her und sagt, naja, dieses Reel hat 3000 Aufrufe und das hat 400. Das mit den 3000 hat besser performt. Das ist aber ein Irrglaube. Kann ich total nachvollziehen, wenn man natürlich hergeht und sagt, 3000 ist besser als 400. Aber vielleicht war die Argumentation in dem mit den 400 viel, 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 viel besser ausgelegt auf dein Produkt als das, was die 3000 gesehen haben. Und jetzt machen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Stell dir mal vor, du hast ein Video mit 3000, wo du deiner Katze beibringst, wie sie ein Rückwärtssalto macht. Und dann hast du 3000 Aufrufe, wahrscheinlich sogar mehr, weil das ist ziemlich cool.
Das, ja. Würde ich mir sogar anschauen.
Das heißt wirklich was. Und jetzt habe ich eins mit 300, wo ich genau erkläre, warum man mit Reels nicht immer auf Reichweite gehen sollte. Wo ich vielleicht sage, so kannst du 20 Reels in einem Monat in 20 Reels für einen Monat in einer Stunde produzieren. So, das interessiert natürlich weniger als das mit den Katzen. Das ist jetzt einleuchtend bei dem Beispiel. Aber manchmal hast du das auch innerhalb deines Themas. Da geht es jetzt nicht darum, Katze versus diese Argumentation, sondern da geht es vielleicht darum, dass ich irgendein Reel von irgendeinem Star analysiere. Das bringt mir aber auch nicht so viel. Das bringt den auch nicht näher an die Kaufentscheidung. Das heißt, die Performance eines Reels ist nicht abhängig davon, wie viele Leute es sehen, sondern es ist, und da kommen wir halt leider nicht so gut in die Messbarkeit rein, davon abhängig, wie gut ich jemanden in diesem Reel überzeugen kann, dass er einen Schritt näher an die Kaufentscheidung geht. Und das funktioniert halt auch nicht von heute auf morgen. Deswegen brauche ich auch viele Reels, damit das mit der Zeit passiert.
Ja, das macht natürlich Sinn. Also als Unternehmer auf der einen Seite möchte ich natürlich immer auch sehen, was bringt es mir, die Aktivitäten, die ich tue. Also irgendeine Messbarkeit brauche ich. Und natürlich sind Klicks naheliegend, die werden mir direkt angezeigt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann noch einen Schritt weiter überlege, naja, von Klicks kann ich mir jetzt auch, kann ich ja die Rechnungen nicht zahlen.
Ja.
So, eigentlich brauche ich ja Kunden. Und dann sind wir ja voll bei deinem Thema. Also nur weil mich jemand gesehen hat, heißt das ja nicht, dass er kauft. Klar, das ist also ich muss ja Leute näher zu einer Kaufentscheidung führen. Und so setzt du also Reels ein. Das heißt, es gibt ab und zu mal Reels für Reichweite und die meisten sollen Interessenten näher an eine Kaufentscheidung ranführen.
Genau, also wir haben eine Strategie, die so ein bisschen eigentlich ist wie eure YouTube-Strategie. Ich glaube, man kann es vergleichen. Wir haben ein paar Reels, da wollen wir Entdeckbarkeit bekommen. Wir wollen, dass neue Leute aufmerksam werden auf uns. Und wir können darauf eingehen, dann, was man da beachten muss noch gleich. Dann haben wir Reels, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass jemand zum Beispiel sagt, ich melde mich für einen Lead-Magneten. Man kann da auch mit automatisierten Tools arbeiten. Das geht hauptsächlich über Instagram und Facebook ganz gut. Das geht jetzt, glaube ich, aber auch für YouTube. Das funktioniert dann ein bisschen anders. Aber da geht es darum, dass wir ein Lead generieren. Dass wirklich jemand sagt zum Beispiel, für diesen Lead-Magneten trage ich mich jetzt ein. Und dann haben wir Videos, und das sind eben die dazwischen, die hauptsächlich für die mentale Verfügbarkeit sind, die da sind, damit jemand sagt, diesem Kanal, diesem Profil folge ich gerne. Weil wir müssen ja, wenn wir zu den Conversion-Videos kommen, dann müssen die dem ja auch gezeigt werden. Jetzt kann es aber sein, dass der heute das Problem noch nicht so stark hat und deswegen sich dafür nicht einträgt. Das heißt, er muss weiter Follower sein oder zumindest ein regelmäßiger Zuschauer. Er muss eigentlich nicht mal Follower sein, weil der bekommt den Content trotzdem vorgeschlagen, aber er muss ihn anschauen. Das ist das A und O. Also selbst wenn er nicht folgt, wenn er nicht abonniert, ist es wichtig, dass er regelmäßig den Content konsumiert. Und ich mache da immer dann persönlich so Experimente mit Creatoren, die ich nie abonniere und denen ich nie folge, einfach nur um zu schauen, wenn ich die regelmäßig anschaue, kriege ich die weiter vorgeschlagen. Und ich kriege die mehr vorgeschlagen als ganz, ganz viele Kanäle, denen ich folge. Weil der Algorithmus weiß, für diesen Content interessiere ich mich wirklich. Und dazu brauchen wir diesen Content, der einfach den Kanal folgenswert und folgenswert nicht im Sinne von ich drücke auf folgen, aber ich folge dem Content macht. Und diese Dreierkombination funktioniert am besten tatsächlich.
Sehr, sehr interessant. Das sind jetzt also die Funktionen von Reels. Also Reichweite, dann Retargeting, mentale Verfügbarkeit, Leute näher an die Kaufentscheidung ranrücken.
Ja.
So ungefähr so die schwammige Mittelebene. Und dann haben wir quasi noch die letzten Reels, die dann tatsächlich für Leads sorgen sollen, die dann konkret pitchen. Also es gibt im Prinzip drei unterschiedliche Reel-Formate. Kann man das so sagen?
Ja, es gibt drei verschiedene nicht Formate, Formate gibt's, ist nochmal was anderes, aber drei verschiedene Ziele mit Reels. Und dementsprechend muss ich auch andere Videos machen.
Na dann lass uns doch direkt anschauen, welche Videos gibt's denn und welche Formate.
Also, wenn wir auf, gehen wir mal auf Reichweite zunächst. Was immer der Fall ist, bei jedem einzelnen Reel, ist, dass die Kernbotschaft eine Kombination sein muss aus drei Dingen. Also bei allen Reels, die gut funktionieren, haben wir festgestellt, dass es eine Botschaft ist, die einerseits wahr ist. Das könnte man sogar weglassen, aber das würde auf lange Sicht die Reputation kaputt machen. Also es muss einfach stimmen, was wir da sagen. Das sorgt ja auch für mehr Glaubwürdigkeit. Das zweite ist, es muss relevant sein. Und zwar relevant jetzt in diesem Augenblick. Nicht irgendwann später oder es war mal jetzt in diesem Moment, wo derjenige das sieht. So, und es muss transformativ sein, weil eine wahre, relevante Botschaft ist zu schlecht. Jetzt zum Beispiel für dich ist es relevant, dass du morgen noch am Leben bist, schätze ich jetzt mal. Falls nicht, nett, dass du deine letzten Stunden mit mir verbringst. Ich hätte mir da viele schönere Sachen vorgestellt. Aber wenn ich dir jetzt sage, so, du solltest jetzt weiteratmen, damit du morgen noch lebst, dann ist das nicht transformativ. Dann sagst du dir, das wusste ich jetzt tatsächlich selber schon. Mhm. Deswegen funktioniert so eine Botschaft nicht. Wenn ich dir allerdings irgendwas erzähle, zum Beispiel, dass der FC Bayern gestern 13-0 gegen Leverkusen, dann merke ich schon, wie dein Gesicht zusammenfällt, weil das ist für dich nicht relevant. Das interessiert dich halt einfach nicht. Verstehst du? So, das ist zwar transformativ, weil du es noch nicht wusstest und das ist auch wahr, aber es ist nicht relevant. So, das heißt, es muss immer diese Schnittmenge sein. Und jetzt ist ganz wichtig, man kann Relevanz auf drei Stufen sehen. Und je nachdem, auf welcher Stufe ich relevant bin, desto mehr Klicks bekomme ich und desto geringer wird in der Regel die Conversion, es sei denn, wir nutzen einen Trick, zu dem ich dann gleich komme. Wenn ich relevant bin für meine Zielgruppe nur, dann muss es etwas sein, was die Zielgruppe direkt betrifft. Muss Betroffenheit, also die Relevanz entsteht durch die Betroffenheit. Also nehmen wir mal an, du bist ein Knieexperte. Ja, du hilfst Leuten dabei, nach einem Kreuzbandriss wieder schnell auf den Fußballplatz zurückzukehren beispielsweise. Also das ist deine Dienstleistung. So, Betroffenheit heißt in dem Fall, du sprichst Leute an, die jetzt gerade einen Kreuzbandriss haben. Betroffen. So, wenig Klicks. Weil, logischerweise, jetzt haben nicht so viele gerade einen Kreuzbandriss. Aber näher an der Conversion. Das wäre jetzt Conversion-Video, weil die Relevanz über die Betroffenheit geht. So, wie sieht's jetzt aus bei diesen Videos, die dafür da sind, dass uns Leute folgen? Da geht es um Interesse am Thema. Interesse an Kniegesundheit. Du hast gerade keinen Kreuzbandriss, aber du hast vielleicht ein, zwei Kollegen, die haben schon zwei gehabt. Du willst es vermeiden und du willst einfach wissen, was kann ich denn tun, damit ich keinen Kreuzbandriss bekomme. Und dann kann man darüber Content machen. Was weiß ich, du kannst eine Bandage tragen oder du kannst eine Gymnastikübung machen oder was auch immer. Jetzt, wenn irgendwann jemand dann doch ein Kreuzbandriss hat, dann kann es ja, dann, wer wird sofort der Dienstleister sein, der im Kopf ist? Du, weil du hast ja davor gute Tipps gegeben. Also das ist Relevanz auf der Interessensebene für die Community. Und jetzt gibt's aber noch was darüber hinaus und das brauchen wir für Reichweite. Und das ist etwas, das jemanden, egal ob er Kreuzbandriss hat oder sich für Kniegesundheit interessiert, trotzdem interessieren kann. Jetzt, wenn wir zum Beispiel, es steht eine Fußball-Weltmeisterschaft an, Manuel Neuer reißt sich das Kreuzband, es sind noch 9 Monate, wird er rechtzeitig bis zur Weltmeisterschaft fit? Das interessiert jetzt ganz Deutschland. Und damit kann ich dann Reichweite bekommen, weil das jetzt für ganz, ganz viele relevant ist. Das ist so ein allgemeines Interesse, würde ich das nennen. Also allgemeines Interesse ist für Reichweite, Interesse nur am Thema ist für die Community, Betroffenheit ist für die Conversion. So, dann haben wir dieses Relevanzthema abgehakt. Und Transformation heißt jetzt nur, dass ich nach dem Video anders denke und oder fühle als davor. Das geht, indem ich neues Wissen gebe, neue Studien, Glaubenssätze umdrehe, Mythen, Fehler behandle und so weiter. Das ist die Kernbotschaft. Wenn man so vorgeht, jetzt sind wir noch nicht beim Aufbau, aber wenn man eine Botschaft hat für ein Reel, dann ist man in dieser Hinsicht schon ganz gut unterwegs.
Das war sehr contentdicht, da muss man ja fast schon mitschreiben. Also, wahr, relevant und transformativ muss jede Reel-Botschaft sein. Wahr ist wohl selbsterklärend, klar. Relevant hängt jetzt davon ab, für was ich gerade optimiere. Wenn ich viele Klicks möchte, dann gehe ich vielleicht auf einen Trend. Manuel Neuer?
Zum Beispiel.
Okay. Ja. Ich habe mir also, einen Namen gemerkt, gut.
Ja. Also das ist, das weißt du ja wieder nicht, ne? Das ist der deutsche Nationaltorwart.
Ah.
Oder war der deutsche Nationaltorwart, jetzt ist es nicht mehr.
Naja, schau an.
Ja, okay. Das war wieder ein schlechtes Beispiel für dich.
Das war jetzt nicht sonderlich relevant für mich und auch nicht transformativ. Ein super Praxisbeispiel eigentlich. Man lernt ja auch viel aus Negativbeispielen. Okay, verstanden.
80 Millionen kennen den im Land. Du kennst ihn natürlich nicht.
Ich gehöre zu der 1 Million, die ihn nicht kennt. Korrekt. Ja, jetzt natürlich schon. Danke für das Beheben der Bildungslücke, das ist gut. Dann haben wir die Optimierung auf die Community-Ebene, dass mehr Leute regelmäßig folgen und da brauche ich dann grundsätzlich ein Interesse an dem Thema, dass ich mich allgemein damit beschäftige und nicht nur einen Trend, der jetzt einfach gerade stattfindet. Ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, macht das absolut Sinn. Natürlich, wenn ich mich für ein Thema interessiere, ja, dann will ich dazu Content hören, dann folge ich einer Person, weil da gibt es ja einfach Videos zu diesem Interessenthema.
Den Content machen übrigens die meisten.
Und das ist ja dann eigentlich auch sinnvoll, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das auch der meiste Content sein, um mir eine Followerschaft aufzubauen, oder? Und ab und zu Reichweite, ab und zu Conversion.
Genau. Also es gibt ein gutes Beispiel von Beatrice Ribo, die du ja auch kennst. Die hat einen sehr, sehr großen Insta-Kanal zum Thema Legasthenie aufgebaut, wie man Legasthenie überwindet und so weiter. Hat nur solchen Content gemacht, kaum Kunden gewonnen. Hm. Weil es fehlt eben der Conversion-Content. Mhm. Die Leute haben gesagt, danke für die Tipps, super, Eselsbrücken zu verschiedensten Sachen, tolle Videos, wirklich. Viele Aufrufe auch, weil das ein Interessensgebiet ist, was sehr, sehr viele haben. Aber kommt nicht viel bei rum.
Verstehe. Dafür brauche ich dann die Betroffenheit für die Conversion. Also wenn jemand jetzt gerade in diesem Moment einen Schmerz hat und eine Lösung dafür möchte, nun, dann ist er eben offener, sich bei mir zu melden. Ja, das macht Sinn.
Ja.
Zum Beispiel, indem ich vielleicht, also ein physischer Schmerz ist intuitiv. Man könnte wahrscheinlich auch einen Schmerz einreden, indem ich zum Beispiel sage, das, was du die letzten Jahre gemacht hast in Bezug auf Reels, ist alles falsch.
Absolut.
Und auf einmal entsteht ein Schmerz, weil man merkt, okay, ich habe ja ganz schön viel Ressourcen verschwendet, hätte ich mal den Michael eher kennengelernt, dass er mir sagt, wie es richtig geht.
Zum Beispiel. Betroffenheit kann auch sein, Einwände zu behandeln. Es betrifft ja auch jemanden. Mhm. Weil jemand zum Beispiel sagt, bleiben wir bei dem Kniebeispiel. Aber ich kann ja jetzt das Knie nicht behandeln, weil dann muss ich ja operiert werden. Und dann, was weiß ich, verpasse ich meine Abi-Prüfungen. Das war heute zufälligerweise mit Aileen tatsächlich ein Thema. Mit der habe ich heute auch schon gesprochen. So, dann kann man vielleicht hergehen und sagen, naja, mit mir musst du aber gar nicht unbedingt operiert werden. Sondern wir machen das mit einer Physiotherapie. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ne? Aber Das wäre auch Betroffenheit. Und jetzt ist ein Kaufeinwand ist jetzt beiseite geräumt. Jemand sagt vielleicht, hey, das ist ja super, wenn das geht. Kann ich schneller wieder Fußball spielen und verpasse meine Abi-Prüfungen nicht.
Das klingt super. Okay, verstanden. Also, Betroffenheit für die Conversion. Das scheint mir ein sehr durchdachtes Modell zu sein. Das gefällt mir.
Das ist auch länger durchdacht worden. Ja,
das merkt man. Und der letzte Aspekt davon ist die Transformation. Das heißt, denke ich danach anders oder fühle ich danach anders als davor?
Genau.
Hast du dazu noch ein paar mehr Beispiele?
Ja. Wenn, also vielleicht, man kann auch ganz kurz fragen, warum ist das eigentlich wichtig? Man könnte ja auch Leute einfach in ihren Ansichten bestätigen. Das kann manchmal übrigens auch eine emotionale Transformation sein, wenn ich etwas intensiver denke als davor. Das ist ganz wichtig. Aber noch besser ist, wenn ich Leute einfach aufkläre, weil dann immer dieser Impuls entsteht von, da lerne ich was. Da bin ich immer danach schlauer, als ich davor bin. Das lohnt sich. Und was ist, wenn ich das nächste Video nicht sehe? Vielleicht weiß ich dann was nicht, was ich sonst wüsste. Also da sind wir auch ein bisschen bei diesem Thema FOMO. Deswegen Transformation ist ganz, 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 ganz wichtig. So, was können wir für Beispiele machen? Transformative Botschaft. Wenn du nur Reels für Reichweite machst, dann wirst du sehr wahrscheinlich sehr wenig Kunden gewinnen. Transformativ für die meisten. Die meisten denken, Moment mal, mit viel Reichweite kriege ich viele Kunden. Das stimmt halt einfach nicht. Also es ist transformativ. Machen wir dein Thema einmal kurz. Wir sollten keine YouTube-Kanäle aufbauen als Unternehmer, sondern YouTube-Funnel. Das ist eine deiner Thesen. So, jetzt habe ich weiß jetzt noch nicht genau, was er damit meint, so, aber es ist schon mal transformativ. Du kannst es ja danach noch erklären. Wir sind ja, wie gesagt, noch bei der Botschaft und nicht beim Videoaufbau. Und einer hat mal ein virales Video gehabt, der hat gesagt, das Schwerste, was du in deinem Leben lernen kannst, ist die Muttersprache. Auch für viele transformativ, wenn man sich denkt, das schafft man doch alle. Aber es ist eigentlich das Schwerste, so ohne grammatikalische Vorkenntnisse, ohne irgendwelche Anhaltspunkte, das zu lernen, ist schwerer als eine zweite, dritte Fremdsprache. Wo wir es vielleicht nicht denken. So. Und Transformation kann aber natürlich auch emotional stattfinden, indem ich etwas emotionaler sage als andere. Das heißt, ich denke schon so, aber ich sag's noch emotionaler. Das könnte zum Beispiel auch so ein Trigger-Content sein, den wir am Anfang besprochen haben. Weil das nochmal den Schmerz anders wahrnehmen lässt. Also jemand sagt, ja hey, andere machen 500.000 im Monat und du dümpelst bei deinen 50.000 rum, hast du keinen Bock reich zu werden? So, ne? Kann man emotionaler sagen als ich jetzt. Aber ist klar, was gemeint ist.
Mhm. Okay, verstanden. Und dieses wahr, relevant und transformativ, so muss die Botschaft sein. Was ist denn mit Botschaft gemeint? Ist das die Kernaussage des Reels oder ist das der Hook? Es klang ein bisschen nach einem Hook.
Sehr, sehr oft ist dann die Kernaussage auch die Hook. Aber es muss nicht so sein. Also mit diesem Modell, wir wissen, das ist ganz wichtig, pro Reel dürfen wir nur eine Kernbotschaft nennen. So, warum ist das so? Weil nach der ersten Kernbotschaft hat jemand einfach keine Lust mehr auf das Reel. Jemand ist ja nicht da, der schaut sich ja nicht Reels an, um sich einen Vortrag anzuhören. Weil manche Leute dann immer sagen, ja, aber da gehört noch was dazu, da gehört noch was dazu. Ja, aber das interessiert ihn nicht mehr. Sondern du machst eine mentale Lücke auf und am Ende schließt du sie wieder. Und das ist dann auch die Kernbotschaft gleichzeitig. Und die muss nach diesem Modell funktionieren, sonst hat sie einfach keinen Punch.
Okay. Also Botschaft ist im Prinzip das, der Anfang des Reels und das Ende. Und dazwischen ist eine Füllstoff.
Achso, nee, die Botschaft des Reels ist das, was jemand, wenn er einen Satz wiedergeben soll, nach dem Reel wiedergeben soll. Und das ist dann allerdings sehr, sehr oft auch die Hook. Weil dadurch, dass die Botschaft ja immer transformativ ist, ist die Hook nicht selbsterklärend. Und dadurch denkt sich jemand, also eine gute Hook ist immer, wenn sich jemand denkt, betrifft mich, aber hä? So, wir haben ja vorhin schon eine Aufnahme gemacht, da ging es um das Thema Omnipräsenz. Und da hast du einen Hook im Endeffekt gebracht, die genau nach diesem Prinzip funktioniert, nämlich SEO-Videos bringen dir auf YouTube keine Reichweite. Jetzt, wenn jemand betroffen ist von diesem Thema, weil er SEO-Videos macht und denkt, das bringt ihm Reichweite, sagt er, hä, das mache ich aber, hä? Und das ist genau das, was wir haben wollen. Dass jemand sagt, das mache ich doch, aber hä? Warum klappt das nicht? Weil dieses Hä sorgt dafür, dass er weiterschaut. Und deswegen ist die Kernbotschaft sehr auf die Hook. Aber nicht immer. Mhm.
Genau. Also zum Beispiel hier in dieser Podcast-Folge war ja unsere Hook, wer Reels auf Reichweite optimiert, hat es nicht gecheckt, sowas genau. In der Richtung. Was ja auch eine starke Kernbotschaft für ein Reel wäre. Aber jetzt unterhalten wir uns ja länger als 30 Sekunden, sondern jetzt schon 30 Minuten. Ja. Und da ist also dann Platz für mehr. In einem Reel würde man das aber nicht tun. Also in einem Reel geht es nicht um differenzierte Antworten. Kann man das so sagen?
Ja. In einem Reel haben wir, also wenn jemand gut ist im Argumentieren und Erklären, dann kann er natürlich auch kein Reel von einer halben Stunde machen. Aber dann kann ein Reel schon auch mal 90 Sekunden zum Beispiel gehen. Das fragen ja auch mal wieder Leute, wie lang soll ein Reel sein? Ja. Wie lang soll ein Film sein? So, es gibt Vom Winde verweht geht, glaube ich, weiß ich nicht, 4 Stunden und ist trotzdem ein Klassiker. Und dann gibt es halt andere Filme, die dauern 90 Minuten. Ja, so lang, wie ich halt einfach spannend sein kann, wie ich relevant sein kann. Und wenn ich jetzt einen guten Hook habe, wie zum Beispiel dieses Thema mit Reichweite, wenn du Reels nur auf Reichweite optimierst, hast du es nicht verstanden. Und ich brauche halt jetzt 90 Sekunden, um zu erklären, warum. Aber jemand bleibt auch die 90 Sekunden dran, weil er sich denkt, okay, wo führt der mich da gerade gedanklich hin? Und das macht bislang schon Sinn, aber ganz bis noch nicht verstanden. Perfekt. Perfekt. Wenn ich das nicht hinkriege, ja, dann muss ich es kürzer machen. Dann habe ich aber wieder die Gefahr, dass ich es in 30 Sekunden nicht plausibel genug erklärt habe. Deswegen ist ja die wahre Meisterleistung auch nicht unbedingt immer die Hook. Also gute Hooks kann man schnell lernen heutzutage. Aber es dann plausibel erklären, das ist ein bisschen schwieriger. Und da liegt aber die eigentliche Macht dahinter. Weil da ist ja die Conversion drin.
Und die plausible Erklärung soll aber im Prinzip das Reel abschließen, weil danach ist das Interesse weg.
Ja, es soll danach nichts weiter kommen, weil jetzt ist ja deine Hä-Frage beantwortet. Wenn du jetzt mit was Neuem kommst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du viele Leute verlierst, viel, viel größer, als dass Leute länger dranbleiben. Mhm. Also das macht für ein Reel dann keinen Sinn, sondern jetzt ist eine geklärt, perfekt. Was machen wir hier eigentlich in der Gesamtstrategie? Wir pflanzen so kleine Samen im Gehirn des anderen. Wir pflanzen immer wieder diese kleinen Samen. Jetzt hat er zum ersten Mal gehört, okay, ich soll gar nicht nur Reichweite machen. Jetzt ist in seinem Gehirn logischerweise drin, ja, was denn dann? Wir sorgen dafür, dass er von sich aus vielleicht jetzt sogar sagt, dann muss ich jetzt mal recherchieren. Natürlich kann ich einen Call to Action am Ende machen, sagen, ja, wenn du wissen willst, was du stattdessen tun sollst, schreib mir, schau dir dieses Video an, hol dir diesen Lead-Magneten, damit es weitergeht. Aber mehr würde ich im Reel nicht machen.
Mhm. Okay, interessant. Hast du da einen Leitfaden, den du hier rausgeben kannst, wie man dann Reels idealerweise aufbaut?
Ja. Auch hier wieder die Frage.
Einen oder mehrere?
Es ist, es sind eigentlich zwei. Willst du den für Reichweite erst oder den, der irgendwie immer geht?
Den, der immer geht? Und ich glaube, Reichweite ist spannender, darum packen wir das mehr ans Ende.
Ah, sehr clever.
Jeder will immer Klicks.
Sehr, sehr clever. Klicks. Ja, ich weiß. Wir alle haben einfach ein Ego-Problem. Ich auch, ja. Und Klicks streicheln das Ego einfach, ist so. Also, der allgemeine Aufbau muss so sein, dass das, was ich im Hook sage, das ist jetzt die blanke Theorie noch, das, was ich im Hook sage, muss direkt erfüllt, aber nicht beantwortet werden. Okay, das klingt jetzt super theoretisch, aber das ist trotzdem die wichtigste Regel. Angenommen, ich stelle im Hook eine Behauptung auf, dann muss jetzt das kommen, was sich jemand aufgrund einer Behauptung erwartet. Und was erwarten wir uns nach einer Behauptung? Eine Begründung. Das ist die Erwartungshaltung. Wenn ich merke jetzt im nächsten Teil, also es kommt eine Behauptung, ich sage zum Beispiel, SEO-Videos bringen dir keine Reichweite. Okay. Dann hat der andere jetzt im Kopf, hä, warum? Jetzt könnte ich sogar im Video sagen, warum ist das so? Jetzt wüsste der, jetzt kommt genau das, was ich haben will. Das heißt, okay, es lohnt sich, das weiter anzuschauen. So, das heißt Behauptung, Begründung. Jetzt geht's um Plausibilität. Jetzt muss ich es gut erklären können. Das muss man auch ein bisschen üben. So, du würdest jetzt an der Stelle sagen, naja, weil schau mal, wie viele Leute ein spezifisches Problem am Tag googeln oder in die Suche eingeben. Das sind für gewisse Keywörter, wenn es hochkommt, nur 200 Leute, 300 Leute, dann müssen auch noch alle diese Leute dein Video genau anschauen und 200 Leute am Tag, kannst du ja mal umrechnen, das wäre noch viel, wenn du alle kriegen würdest, du kriegst aber nicht alle, also kriegst du vielleicht ein Zehntel, also 20 am Tag, wie willst du da Reichweite aufbauen? Plausibel erklärt. Video fertig. So. Die Auflösung muss am Ende kommen, das ist das Entscheidende. Und diesen Aufbau kann ich jetzt machen mit anderen Dingen auch. Ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich mache statt Behauptung, Begründung, Frage, Antwort. Oder ich mache Fakt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob du da drauf kommst. Was erwartet eigentlich jemand bei einem unbekannten Fakt?
Hast du ein Beispiel für einen unbekannten Fakt?
Ja, zum Beispiel, wenn du, das Schwerste, was wir im Leben lernen können, ist die Muttersprache. Das wäre ja zum Beispiel ein unbekannter Fakt. Das ist auch eine Behauptung, aber es ist eigentlich ein Fakt. Man könnte auch irgendwas mit Prozenten machen. Keine Ahnung. 78% aller Berufe werden in den nächsten 3 Jahren durch KI ersetzt.
Auch hier würde ich tatsächlich gerne eine Begründung hören.
Musst du auch mit reinbringen, aber du relevant wird es für dich, wenn du die Bedeutung des Fakts erklärt bekommst. Was bedeutet das für dich? Ist eigentlich die Frage, die als nächstes im Kopf ist. Weil erstmal ist es ja nur ein neutraler Fakt.
Verstehe ich. Wenn das vielleicht nicht 98% sind, weil da würde ich denken, ich bin betroffen, sondern vielleicht jeder zweite Job, wenn es für mich so ein Münzwurf wäre, dann würde ich mir denken so, das könnte ja noch mal gut gehen.
Genau, könnte sein, aber dann wäre die Relevanz vielleicht von Beginn an schon nicht mehr da. Dann würdest du die Begründung auch nicht mehr hören wollen.
Interessant, ja. Okay.
Also du willst eigentlich, ich glaube, wenn dann als nächstes der Satz käme, was heißt das für dich, würdest du eher zuhören als, warum ist das so? Weil du willst keine Begründung zu etwas hören, was dich nicht interessiert. Aber sobald du betroffen bist, willst du es hören. Mhm. So, also nach diesem Muster kann man das dann wieder aufbauen. Mhm. So, das wäre jetzt ein allgemeiner Aufbau. Jetzt ist ganz wichtig an der Stelle, wir wollen jetzt nicht zu komplex werden. Ich kann Dinge nur erklären und ich kann Dinge verdeutlichen. Was ist was? Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, wenn du denkst, dass dir Reichweite Kunden bringt, dann täuschst du dich. Und jetzt erkläre ich es einfach. Ich kann es aber auch verdeutlichen. Verdeutlichen tue ich Dinge mit Metaphern, mit Studien, mit, du sagst immer so ein schönes Wort, Epiphanien. Also ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, wie ich das vorhin mit der Imbissbude gemacht habe. So ein Bild. Oder jetzt in dem Fall, Reichweite bringt dir nicht unbedingt Kunden. Bringe ich immer gerne das Bild und sage, naja, du kannst ja auch einfach mal mit einem Tarzan-Kostüm in den Club gehen, dann so ein Seil mitnehmen, das an dem Dach oben festmachen und dich dann einmal so durch den Club so schwingen und dann noch rumschreien, ich bin Jonathan. Dann wirst du ja die Reichweite, die Sichtbarkeit von allen haben, sowohl der relevanten als auch der nicht relevanten Zielgruppe, nämlich Frauen oder Männer, je nachdem, auf was du stehst. Aber die Conversion wird null sein. Weil du hast ja nichts geboten, was jemand haben will, außer dass jemand sich denkt, was ist denn das für ein komischer Typ? Was ist denn das für ein komischer Jonathan? Das wäre jetzt eine Verdeutlichung. Und mit diesem Bild würde ich vielleicht eine bessere Transformation erzielen können als mit einer Erklärung. Ich kann auch 2 verschiedene Arten von Reels machen. Ich kann es zusammenfügen. Das ist dann alles ein bisschen optional. Mhm.
Könnte man als pauschalen Aufbau einfach immer diesen Fakt nehmen, irgendein starkes Statement, dann im nächsten Schritt eine Verdeutlichung, die es aber nicht ganz deutlich macht? Also es müsste ja dann nicht mal die beste sein, sondern nur interessant genug, dass ich weiterhören will. Weil dann möchte ich ja trotzdem noch die Erklärung. Also, dass ich nicht nur das Gefühl habe, dass es klarer wird, sondern dann verstehe ich es auch rational. Und das wäre dann der Aufbau, so ein Dreiteiler?
Absolut. Die Frage, ob erst Erklärung oder erst Verdeutlichung kommt, ist davon abhängig, was weniger verständlich ist. Manchmal ist die Erklärung verständlicher, manchmal ist die Verdeutlichung verständlicher. Mhm. Das heißt, wenn die Erklärung verständlicher ist, muss ich erst die Verdeutlichung bringen. Sonst hört sich die Verdeutlichung keiner mehr an. Wenn die Verdeutlichung verständlicher ist und ich deswegen schon keine Erklärung mehr brauche, muss ich erst die Erklärung bringen. Die Erklärung darf aber dann noch nicht so einleuchtend sein, dass die Verdeutlichung sich niemand mehr anhören will. Das heißt, nach der Erklärung müsste ich sofort sagen, machen wir mal ein Beispiel. Weil jemand nach der Erklärung sagt, ich habe es ein bisschen besser verstanden, aber noch nicht ganz. Das ist dann so ein bisschen eine Erfahrungssache, was man da macht. Da hilft es dann, wenn man schon 15.000 Reels gemacht hat, das dann rauszukitzeln. Aber an sich, dieser Grundaufbau funktioniert absolut, ja.
Verstehe. Okay, sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das, was man dann einfach für sich immer mitnehmen muss, wenn ich einen starken Hook habe, dann wecke ich da ja eine Frage. Also, und diese Frage will ein Zuschauer beantwortet haben und so lange guckt er. Und sobald ich es aufgelöst habe, klar genug erklärt habe, ist er weg.
Ja.
Und für die Erklärung kann ich entweder nur Fakten nehmen oder nur eine Epiphanie, eine Metapher, ein Bild eben. Oder ich mache beides. Wichtig ist nur, dass jemand dann wirklich bis zum Ende an das Reel anschauen will.
Ja.
Okay. Und das sind dann die Reels, die ich auf der Community, also auf der Retargeting-Ebene mache.
Das können Reels auf allen drei Ebenen sein.
Ah, schön.
Weil du kannst ja auch die Relevanz wieder herstellen auf einer anderen Ebene und mit dem gleichen Aufbau arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich. Die Frage, die ich dann dazu hätte, ist, bei Conversion-Videos kommt dann aber noch was dran, oder? Das ist dann derselbe Aufbau plus ein Call-to-Action.
Ja, man kann bei allen drei ein Call-to-Action machen.
Ah ja.
Und zwar derjenige, der natürlich am meisten Sinn macht. Es macht nicht immer einer Sinn, by the way. Es gibt solche Loop-Videos. Das heißt, man kann, das ist ein Trick, der wird oft einfach nur schlecht gemacht, aber der funktioniert sehr, sehr gut, wenn man es gut hinbekommt, dafür sorgen, dass jemand nicht wieder erkennt, wann das Video neu losgeht. Hast du bestimmt schon mal gesehen, so ein Video. Wir haben mal eins gehabt von Markus Kamps, der ist so ein Schlafexperte. Der hat halt, da haben wir halt extra das Ende nach vorne geschnitten dann. Und da gibt's auch ganz viele Kommentare. Ich habe erst nach viermal gecheckt, dass ich das Video schon viermal gesehen habe. Und das hat über 1 Million Aufrufe deswegen bekommen, weil die Watchtime geht ja auf über 100% dann. Das findet Instagram oder auch wie auch immer schon ganz gut. Das ist über 100% ist die Watchtime.
Ja.
So. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Call to Action, wenn ich mache, bei Reichweite würde ich es tendenziell gar nicht machen. Es sei denn, du hast einen Grund, warum dir jemand folgen soll. Also wir haben zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Format entwickelt für den Dr. Ulrich Selz. Der ist Arzt. Und da ging es jetzt nicht darum, dass der Gesundheitstipps gibt, sondern für Reichweite haben wir gesagt, gib doch mal Krankheitstipps. Das ist ja nichts anderes als ein Fehlervideo. Also das ist ja nichts anderes als jemandem zeigen, was er nicht tun soll. Dann haben wir halt immer eine sehr, sehr absurde, witzige Sache reingebracht oder vielleicht sogar zwei. Aber dann noch eine Sache, wo Leute dachten, hä, wie, das darf ich nicht machen? Und dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, und wenn du, also wir haben zum Beispiel ein Video gemacht, willst du unbedingt ganz schnell einen Herzinfarkt, dann sind hier die drei ultimativen Tipps. So, jetzt bringen wir drei Sachen. Eins davon ist bestenfalls ein Aha-Moment, wo jemand sagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass es zum Herzinfarkt führen kann. Und jetzt sagen wir am Ende, und wenn du jetzt auch noch wissen willst, wie du schneller Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommst, dann schau auf meinen Kanal. Und jetzt macht es ja total Sinn, dass ich auf den Kanal schaue, weil jetzt sagt jemand, hey, das war ja schon witzig, der hat da offensichtlich noch mehr von diesen Videos. Also macht Sinn, den Call to Action zu machen. Bei einem Conversion-Video macht Sinn, den Call to Action zu machen auf dem Lead-Magneten. Hin und wieder zu sagen. So.
Und an dieser Stelle würde es vielleicht Sinn machen. Also ich meine, wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich, okay, du hast da richtig Ahnung. Du hast das Thema einfach wirklich komplett durchgedacht und durchgespielt, 15.000 Reels produziert. Und jetzt gibt es ja auch noch eine Formel, die richtig gut für Reichweite ist.
Mhm.
Aber die verrätst du jetzt hier nicht. Dann hätten wir einen starken Call to Action.
Es gibt, ich mach mal so, um neugierig zu machen. Es gibt sogar eine Möglichkeit, wie man Reichweite und Conversion in einem Video macht.
In einem Reel?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Na gut, das musst du mir dann im Anschluss verraten.
Das verrate ich jedem, der mir bei Instagram eine Direct Message schickt.
Na, dann verlinken wir mal dein Profil hier. Ja.
Weil das kann ich wirklich nicht so sehr rausgeben, weil sonst wird es zu sehr kopiert. Und dann wirkt es nicht mehr so sehr. Das ist einfach so. Ich gebe ja hier meine ganzen Schablonen raus. Ne? Aber das, wenn ich jetzt rausgebe, dann wird es weniger gut funktionieren. Und das will ich nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das haben wir auch auf YouTube immer wieder festgestellt. Also es gibt ganz wenige Leute, die sind sehr, sehr innovativ im Markt. Die denken sich was Neues aus. Und das funktioniert extrem gut, weil sie ja die Ersten sind. Andere sehen dann, oh, die haben überproportional viel Erfolg, kopieren das. Und auf einmal machen es alle. Und auf einmal ist das halt dann wieder nur noch Durchschnitt.
Ja.
Und das funktioniert wieder nur noch mittelmäßig. Ja, das sind diese Innovationszyklen. Also insofern absolut nachvollziehbar, dass du dann das Rezept jetzt hier nicht verrätst.
Aber ich kann kurz sagen, was das Rezept bewirkt. Das Rezept kann wirklich bewirken, dass du, ich will es nicht mal übertreiben, wir haben Videos damit gemacht, die haben mehr als 1 Million Aufrufe bekommen und haben konvertiert. Aber sagen wir mal, du kriegst doppelt so viel Reichweite wie sonst, aber die Conversion ist trotzdem noch gut. Das kann funktionieren mit dieser Art von Reels.
Das macht natürlich Lust auf mehr.
Ja, ich verrate es natürlich danach.
Okay,
wenn du mir auf Instagram schreibst.
Ich zück schon mal mein Handy jetzt hier.
Aber ich, wer mich fragt, kriegt es auch. Also so viel ist klar, aber ich kann es hier nicht verraten. Aber es ist, habe ich auch lange gebraucht, um da auch drauf zu kommen. War lange.
Okay, schön angeteasert. Also was mich brennend jetzt tatsächlich interessieren würde, also das macht alles total viel Sinn, was du sagst. Und ich verstehe auch, wenn man das jetzt gut umsetzt in der Praxis, dass einem das nicht nur mehr Klicks bringt, sondern auch mehr Conversions. Aber das ist doch brutal aufwendig, wenn ich mir jedes Reel da aufs Neue überlegen muss. Wie soll ich denn schaffen, so viele Reels zu produzieren, dass ich überhaupt von dieser Retargeting-Funktion, dass ich auf Tagesbasis vielleicht sogar gesehen werde, wie soll ich das denn machen? Soll ich mich ja Tage hinsetzen?
Es ist auch brutal aufwendig, wenn man es falsch und oder alleine macht. Also der normale Prozess, sei denn jemand ist wirklich sehr, 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 sehr gut darin, aber der normale Prozess ist so, okay, ich muss ein Reel machen. Was könnte ich nehmen für einen Inhalt? Was habe ich für Ideen? Ja, keine Ahnung, ich nehme mal das. Okay, was ist jetzt die Kernbotschaft daraus? Wie mache ich jetzt den Hook? Wie erkläre ich das dann? Soll ich mir das jetzt eigentlich skripten oder soll ich das mir merken und dann einfach so reinsprechen? Ja, dann skripte ich das mal. Oh, jetzt wirklich aber irgendwie gar nicht mehr authentisch, weil ich lese es ja vor, ich skripte es doch nicht. Oh, verdammt, es ist nicht geskriptet, ich kann mir nicht merken, was ich sagen wollte. Es wirkt wieder unauthentisch. Und dann ist es mal gedreht. Oh, jetzt muss ich es aber schneiden, weil ich habe 1000 Sprechpausen und ich muss es untertiteln, weil ohne Untertitel auf Social Media geht nichts. Und dann, oh shit, das war ja erst ein Reel. Das muss ich ja jetzt noch 20 Mal oder 19 Mal machen, damit ich mal wenigstens 20 Reels für den Monat. Das ist der normale Vorgang. Und dann, oh verdammt, ich habe ja die Strategie gar nicht beachtet, die der Michael mir gesagt hat. Ich habe ja gar nicht für Reichweite und für das, sondern ich habe einfach nur wieder irgendwas gemacht und es bringt mir wieder nichts. So, das sind die ganzen Probleme, die jemand hat, wenn er Reels produziert. Das sind übrigens die Probleme, die alle haben. Also sagen wir mal 99%, da ist man nicht alleine mit. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir einen Prozess machen mit Kunden zusammen, der all die Probleme auf einmal löst. Und ich meine, du kennst den Prozess ja selber, der löst all diese Probleme auf einmal, weil wir einfach uns treffen in einem Zoom-Call. Also wir müssen uns noch nicht mal in live treffen. Zur Technik sage ich gleich noch was. Und dann stelle ich einfach Fragen zu dem Thema. In Teilen bringe ich sogar schon Ideen mit. Gerade für Reichweite sollte man schon ein bisschen Ideen mitbringen. Und dann beantwortet mir da jemand die Frage, weil das ist jetzt authentisch. Man bemerkt die Kamera dabei ja gar nicht. Die läuft die ganze Zeit mit. Und jetzt helfe ich aber noch bei der Formulierung. Dann sage ich zum Beispiel sowas wie, sag doch nochmal den Satz, dann können wir den als Hook vorne dranhängen. Oder mach doch nochmal den Call to Action. Oder hey, mir fällt eigentlich eine ganz gute Studie ein. Oder ich google die währenddessen oder gehe auf ChatGPT und denke mir, hey, ich habe noch eine gute Zahl gefunden, bring das auch nochmal rein. Sag einfach den Satz, wir schneiden ihn schon rein. Weißt du, es ist ja nicht mal so, dass der das in der richtigen Reihenfolge sagen muss, sondern ich sag einfach sowas wie, sag doch nochmal den Satz. Und dann schneiden wir das am Ende zusammen. Und dann hat man in einer Stunde 20 Reels. Weil das Material wird einfach an uns geschickt, wir schneiden es zurecht. Wir schneiden zum Beispiel manchmal die Erklärung vor die Verdeutlichung, wenn wir merken, macht so mehr Sinn. Und dann untertiteln wir das und dann schicken wir das zurück oder posten es für denjenigen, wenn der es auch will. Das heißt, man hat effektiv vielleicht 60 bis 75 Minuten im Monat, hat danach all seinen Shortform-Content fertig. Und das häufigste Feedback ist, hey, das macht aber Spaß. Warum? Weil jemand, der die ganze Zeit über seine Expertise spricht, und wer redet schon nicht gerne über meine Expertise? Ich bin ja auch ein Labersack, so hier. Ich rede ja jetzt auch die ganze Zeit, weißt du? Du kommst kaum zum Fragen stellen. Ja, weil es Spaß macht. Und den meisten macht Spaß. Und wir lachen auch relativ viel tatsächlich. Gerade wenn wieder so witzige Ideen rauskommen, wie zum Beispiel beim Dr. Ulrich Selz, wie man schneller Durchfall bekommt und so. Ja, dann haben wir auch 5 Minuten natürlich alle ein Problem. Aber das ist ja witzig. Und mit dieser Methode funktioniert das optimal. Und wir haben alle Probleme jetzt, muss ich nochmal durchgehen, einfach, dass man es versteht. Alle Probleme sind beseitigt. Du brauchst keine Videoideen, weil ich bringe Ideen mit und Fragen. Okay. Du musst es nicht skripten und formulieren, du beantwortest es einfach. Wenn es nicht perfekt formuliert ist, helfe ich bei der Formulierung oder wir schneiden es zurecht. Du wirst auch nicht unauthentisch vor der Kamera wirken, du redest mit mir. So, die meisten Leute haben schon mal häufiger mit jemandem gesprochen, der ein Mensch ist, als mit einer Linse. Leute sind dann nicht mehr inauthentisch. Es wird von uns geschnitten, es wird von uns untertitelt. Es gehen 20 Reels in der Stunde. Es ist kontinuierlich, weil nach einem Monat ist wieder Termin und wir treffen uns wieder. Alles ist beiseite geräumt. Und es läuft nach der Strategie auch noch, weil die haben wir ja schon vorbereitet. Das heißt, wir achten ganz genau drauf, dass es zu jedem Reel genügend gibt, zu jedem Reel-Typen.
Klingt nach einer krassen Arbeitserleichterung. So, wie man es dreht und wendet. Aber wenn jetzt jemand sagt, wenden wir doch mal hier die Ulrich-Selz-Strategie an. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte es aber alles selber machen, weil ich möchte den extra Aufwand haben.
Ist ja in Ordnung.
Ne? Hast du dabei dann auch Tipps für die Anwendung? Also wie würdest du vorschlagen, da vorzugehen? Sollte man dann auch versuchen, so ein Interview zu imitieren? Dass man einfach selber was in die Kamera einspricht und dann da was rausschnipselt? Oder sollte man sich die Videos, die Reels dann doch skripten?
Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Es gibt immer ein paar wenige, die kommen mit diesem Skripten gut. Die meisten Reelagenturen tun übrigens Skripten ja auch. Aus meiner Sicht die falsche Vorgehensweise. Wird mir auch immer wieder bestätigt. Ich glaube, man sollte versuchen, diesen Prozess auch so zu machen. Aber die Gefahr ist immer der Fragesteller. Weil du selber als Experte bist ja der gleiche. So, du wirst jetzt nicht, du hast nicht mehr oder weniger Kompetenz, nur weil ich die Frage stelle oder jemand anderes. Du hast nicht mehr oder weniger Zielgruppenkenntnisse. Das ist nicht das Thema. Aber die Fragen werden nicht mehr passen. Und wenn das zum Beispiel ein Mitarbeiter macht, ist der zu tief im Thema. Bei mir wird oft dann so in einem Gespräch manchmal gesagt, naja, wie kannst du nicht gute Fragen stellen? Ja, weil ich selbst im Thema nicht tief drin bin, spiegel ich ja deine Zielgruppe wieder. Plus aber, dass ich das Verständnis habe, wie Content-Marketing funktioniert. Und das wird jemand, der Mitarbeiter ist oder so. Weil manche machen das dann mit so einem Mitarbeiter. Das kann der halt nicht so gut. Aber bevor man das umständlich macht, würde ich es dann lieber so machen. Also das ist, glaube ich, noch am nächsten dran an dem Prozess. Aber es wird trotzdem, kann ich einfach sagen, nicht so gut funktionieren, weil der ist für gewisse Dinge sehr blind und der kann auch nicht so gut formulieren wie wir. Also das ist das Einzige, wo ich wirklich arrogant bin, dass wir das besser formulieren als irgendein Mitarbeiter.
Ja, also wir kennen uns ja jetzt schon länger. Also ich habe den Eindruck, du hast ja ein ziemliches Talent dafür. Und selbst wenn das nicht wäre, wenn man halt einfach viele tausend, weit über 10.000 Reels produziert, so, wenn man es dann nicht kann oder dann nicht richtig gut drin wird.
Dann wird es auch irgendwann schwer.
Also ich, ja klar, du hast das 10.000 Mal gemacht und mehr.
Schau mal, alleine so einen Hook zu formulieren. Ich kriege das ja immer wieder gespiegelt. Ich halte einen Workshop irgendwo, ich habe zum Beispiel morgen einen Workshop bei Liebscher gebracht, die das halt einfach intern machen wollen. Die sind ja auch groß genug, ne? Ist ja keine Frage. Aber ich werde auch mit denen wieder Reels formulieren. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dann den Hook formuliere, werden die sagen, boah, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist es aber auch nicht, weil ich so ein Supertalent bin im Hook formulieren, sondern weil ich so oft gemacht habe, dass mir einfach immer einer einfällt, der gut ist. Und wenn mir der nicht perfekt einfällt, habe ich zumindest die Idee gegeben, dass ein anderer sagt, ah nee, das Wort könnte man nehmen, sage ich, ja, dann nimm das Wort. Und da entsteht auch im Flow was in dieser Zusammenarbeit. Dann entsteht die nächste Idee, ah, da könnte man das noch sagen, das. Es sprudelt auf einmal. Das ist keine harte Arbeit oder sowas.
Lass uns das doch einfach jetzt direkt machen. Lass uns einfach gerne ein paar Reels produzieren, dann haben wir auch wieder welche
für. Lass uns doch einfach mal beispielhaft einmal durchgehen, wie wir es machen. So.
Ja, gerne.
Ich stelle jetzt einfach mal eine ganz, ganz lockere Frage. Was ist der größte Denkfehler, den Unternehmer auf YouTube machen?
Der größte Denkfehler, den Unternehmer auf YouTube machen, ist, dass sie den Fokus rein auf Klicks legen. Also soll ich weiter ausführen?
Ja, oder? Genau, warum ist das so?
Warum ist das so? Ich muss jetzt gerade hier ein bisschen umdenken aus der Interviewperspektive. Aber ja, okay, also das ist cool. Der größte Denkfehler, den Unternehmer auf YouTube machen, ist den Fokus voll auf Klicks legen. Warum ist das ein Problem? Weil Klicks sind zwar schön für das Ego, aber am Ende des Tages muss ich doch die Rechnungen zahlen. Und nur weil etwas viele Klicks bekommt, heißt das nicht, dass mir das viele Leads bringt. Leads bekomme ich immer dann, wenn ich den Fokus darauf lege, dass ich jetzt im Moment ein akutes Problem für meinen Interessenten löse. Und diese Themen, die ich da angehe, das sind Nischenthemen, die werden wenig Klicks bekommen.
Ja, das könnte man so nehmen. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch hergehen und sagen, sag doch noch den Satz, je mehr Klicks du hast, umso weniger Euro landen in deinem Geldbeutel.
Je mehr Klicks du hast, desto weniger Euro landen in deinem Geldbeutel.
So, jetzt hätten wir im Endeffekt den Hook, den könnten wir davor tun. Jetzt könnte ich sogar noch hergehen und sagen, wenn du, mach doch noch den Call to Action und sag, wenn du wissen willst, wie du die Conversion hochtreibst, dann schreib mir mal auf Instagram, ich habe da eine Checkliste. Als Beispiel so. Könnte man jetzt noch machen. Und jetzt würden wir das zusammenschneiden und fertig wäre das Reel. Okay, Reel 1 ist fertig, hat glaube ich eine Minute gedauert, war schon ziemlich lang. Jetzt würde ich dir eine zweite Frage stellen, wir würden das Ganze wieder machen. Oder ich würde schon mit einer Idee kommen, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich habe da was gegoogelt, ich habe da eine Studie gefunden, die ist so und so, nenn die doch mal schnell. Oder ich habe ein Video, da sagt jemand was zu deinem Thema, reagier doch da mal drauf. Das wäre ja super easy. Stell dir vor, jemand sagt zum Beispiel, mach SEO. Gibt ja so Kanäle, die das machen. Mach SEO-Videos, jetzt könntest du darauf reagieren. Das ist totaler Quatsch, weil das kann nicht funktionieren aus dem und dem Grund. Wieder ein Video fertig. Es ist super einfach so.
Ja. Ja, verstehe. Okay. Wie ist es denn, wenn jemand jetzt dann nicht sofort die ganzen Ideen hat? Also ich meine, der Impuls war super und mir ist dann was gekommen, also nach einmal ansetzen, aber gut, das kann man ja alles rausschneiden. Ich meine, das macht ihr ja dann. Aber wie ist es denn, wenn jemand jetzt nicht diese Ideen kommen? Wie kannst du dann unterstützen?
Das heißt, wenn jemand gar keine Antwort auf die Frage hat?
Oder ja, genau.
Es kommt eigentlich nie vor. Also ich sag mal, das kommt nicht mal zu 1% vor. Es gibt ja manchmal auch Sachen, wo wir sagen, okay, machen wir doch nicht. Wir haben eine andere Frage. Ist ja super einfach, wenn jemand sagt, kann ich jetzt eigentlich nicht so gut beantworten, sage ich, kein Problem, dann nehmen wir halt die nächste Frage. Es gibt auch manchmal Leute, die sagen, oh, da fällt mir so viel an, dann sage ich, ja, hau einfach mal raus, dann schreibe ich schon mit. Und während er das erste Video formuliert, habe ich schon wieder Ideen für 5 weitere. Mhm. Und dann ist es auch wieder ziemlich einfach. Dann sage ich, ja, okay, mach erst die erste Idee. Konzentriere dich mal nur auf das, was du als erstes gesagt hast. Ja, das ist einfach, das ist so und so und so. Okay, super. Sag mal noch den Hook. Okay, Haken dran. Ich habe hier noch aufgeschrieben, du hast auch noch gesagt, den Fehler machen Leute auch. Wie ist denn das eigentlich? Und dann sind die manchmal überrascht, wenn ich sage, hey, wir haben jetzt übrigens gerade 4 Reels aufgenommen.
Ja.
Wenn natürlich jemand keine Kompetenz hat und keine Zielgruppenkenntnis, dann kann ich nicht helfen. Das ist auch ganz wichtig. Das kann man jemandem nicht abnehmen. Ich kann mich ja nicht in sein Thema reindenken. Das muss von demjenigen kommen.
Gut, aber ich denke, das ist ja die Voraussetzung, wer keine Expertise hat, also warum würde er Reels für sein Business machen? Das ist ja dann ist ja Quatsch. Ne?
Nehmen wir auch nicht an übrigens.
Ja.
Wir lehnen auch immer wieder Leute ab, die sich jetzt vor 2 Wochen selbst zum Coach ernannt haben und meinen, dass jetzt Leuten zeigen müssen, wie sie glücklich werden. So.
Ja. Aber was vielleicht echt interessant wäre, hast du, also ich meine, du hast ja diese Interviews mit deinen Kunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Interessenten echt spannend wäre, sich sowas mal anzuschauen. Wie läuft das eigentlich in der Praxis ab? Einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also vielleicht Idee, könnte man das, wenn du das mit dem Kunden absprichst, auch vielleicht in deinem Sales-Prozess auch mal rausgeben.
Ja, klar. Also die haben die ja alle aufgenommen.
Ja.
Das ist kein Problem.
Also ich glaube, das wäre mein größter Einwand, wenn ich so drüber nachdenke. So die Sorge, ich kriege die Formulierungen da nicht spontan genug hin oder ich muss doch da jetzt irgendwie einen, mir fällt nicht genug ein in dem Moment.
Ja. Ich kann jetzt nicht verraten, wie wir das am Anfang verhindern, weil wenn ich es jetzt verrate, funktioniert es nicht mehr. Aber es gibt eine Methodik, um genau das zu verhindern.
Na gut, dann belassen wir es bei diesem.
Das kann ich nicht verraten, sonst klappt es nicht mehr.
Okay, na gut. Na gut. Ein Thema wollte ich unbedingt noch mit dir ansprechen, Michael. Und zwar, das eine ist ja jetzt dieser Produktionsprozess, den man entweder mit dir umsetzen kann oder im Zweifelsfall auch mit einem Internen, der einen dann die Fragen stellt. Wichtig, aufpassen auf die Betriebsblindheit. Mhm. Das kann leicht passieren. Also idealerweise ist jemand, der nicht so tief im Thema drin ist, weil nur der stellt die Fragen, die auch Interessenten haben. Die sind ja auch nicht so tief im Thema drin.
Richtig.
Also das ist absolut nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz ein gutes Modell, das man theoretisch abbilden kann. Das ist hilfreich. Okay, jetzt hast du ja noch eine andere Art von Interview, aus der du aber auch Reels rausschneidest, oder?
Genau, also das machen wir noch nicht so lange, seit einem halben Jahr jetzt ungefähr. Reels haben nicht nur Vorteile. Das ist einfach so. Reels haben auch Nachteile. So, der Nachteil von Reels ist zum Beispiel, wie wir es schon gesagt haben, dass ich immer nur eine Idee platzieren kann pro Reel. Eine Idee reicht in der Regel ja nicht, damit jemand kauft. So, sondern er braucht viele Ideen. Er muss viele Ideen verstehen, damit er am Ende sagt, okay, jetzt kapiere ich irgendwie schon, warum ich YouTube machen sollte. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Nachteil, nämlich wir können die Reihenfolge nicht bestimmen, in der er die Ideen bekommt. Er muss sich die selber so ein bisschen zusammenbasteln. Das ist der Nachteil. Deswegen sage ich ja, um neue Leute zu bekommen, ist es gut. Es ist auch sehr, sehr gut für mentale Verfügbarkeit. Für Conversion ist es auch mal gut, wenn es zum Beispiel um einen Lead-Magneten geht, wo ich sage, hey, guck mal, hier habe ich das und das. Haben wir zum Beispiel mit Marc und Marin Krullo gemacht. Einfach nur Argumentationen auf ihre 7-Tages-Challenge. Gesagt, kommentiere mit dem Wort und dann geht automatisiert der Link dazu raus. So 30 Anmeldungen pro Reel teilweise. Ist nicht schlecht. Aber die Conversion bei Reels ist nicht so gut, wie sie bei anderen Videoformaten ist. Das ist einfach die Wahrheit. So, also haben wir gesagt, dann machen wir doch noch einfach was, was mehr Conversion bringt. Und da habe ich mir mal überlegt, was gibt es denn auf dem Markt schon, was Leute nutzen, um Conversion nach oben zu treiben? Es gibt zum Beispiel Webinare. Es gibt Vorträge. Bei mir funktionieren Vorträge immer sehr, sehr gut. Was haben die gemeinsam? Die sind beide lang. Okay, also muss schon mal ein langes Format sein. Weil da kann ich ja Ideen platzieren. Viele Ideen und ich kann sie auch in der richtigen Reihenfolge platzieren. Spult ja keiner vor, zurück und wild durcheinander, sondern die meisten Menschen schauen sich ein Video in der richtigen Reihenfolge an. So, jetzt kommt aber noch was hinzu. Ein Webinar hat so ein bisschen den Nachteil, dass jemand weiß, naja, da wird ja was verkauft. Inzwischen ist da ein Bewusstsein für da bei vielen Leuten. Wenn ich ein Webinar anschaue, wird am Ende gepitcht. So. Das heißt,
ich muss Zeit haben, wenn es Webinar ist. Also
wenn es live ist, ja.
Ja, aber ja, normalerweise ja. Kriegt man die ja nie einfach so freigegeben, oder?
Ja, es gibt ja diese Dosen-Webinare.
Aber ja.
Aber stimmt natürlich. Also du hast völlig recht. Bei einem Vortrag ist es ja im Extrem. So, da muss ich den genau da anhören, wenn der Vortrag halt ist.
Ja.
Ja. Also das ist das dritte Kriterium dann. Ja. Das heißt, es muss was Langes sein, damit ich jemanden durch die Ideen durchführen kann in der richtigen Reihenfolge. Es muss etwas sein, wo jemand nicht von Anfang an versteht, na, das ist ja eigentlich ein Pitch. Und es muss etwas sein, was ich dann konsumieren kann, wenn ich Lust habe. So, also dachte ich mir, okay, dann tragen wir halt das Beste aus allen Welten zusammen. Was haben wir denn eigentlich in diesen Kategorien, was funktioniert? So, okay, langer Content, klar. Langer Videocontent. Dann, was konsumieren Leute, ohne dass sie glauben, dass gepitcht wird? Habe ich mal überlegt, was konsumieren die da eigentlich? Interviews. Interviews werden super, super gerne gesehen, aber es müssen eben lange Interviews wieder sein, damit wir doch alle Ideen durchführen können. Ja, und noch besser ist doch, weil die kann man auch konsumieren, wenn man gerade Zeit hat, weil die auf YouTube einfach hochgeladen werden. Und naja, das ist ja teilweise sogar so, wenn ich die ersten 20 Minuten anschaue und am nächsten Tag gehe ich wieder rein auf YouTube, dann steht da sogar, schau weiter.
Ja.
Also haben wir gesagt, wir entwickeln ein Format, das nennt sich Conversion Interviews. Jetzt kommt aber noch was hinzu und das ist ganz entscheidend. Ein Webinar muss ich ja im Endeffekt auch selbst entwickeln. Also wenn ich jetzt keinen Dienstleister an meiner Seite habe, dann muss ich ja selbst oder auch in einem Vortrag das so psychologisch aufbauen, dass es funktioniert. Da muss ich selber die ganze Zeit dran denken. Das heißt, ich muss den Content liefern, plus ich muss dran denken, dass es die richtige Reihenfolge ist. Es wäre doch eigentlich viel, viel besser, wenn ich mich als Experte in so ein Interview setze und ich weiß, es ist die richtige Reihenfolge. Weil ich mich gar nicht drum kümmern muss, weil der Interviewer das macht. Und das ist, bin in dem Fall dann ich. Das heißt, wir haben Conversion-Interviews entwickelt als Format. Das sieht so aus, dass wir uns wie in so einem Gespräch treffen. Das machen wir tatsächlich auch eher nicht so gerne per Zoom. Das ist einfach echter in live, aber dafür haben wir ein Studio in München. Und dann führe ich anhand meiner Fragen durch genau die Ideen durch, die jemand verstehen muss, damit er am Ende kauft, der das Video sieht. Und derjenige muss das nur noch beantworten. Und jetzt kommt noch was hinzu. Jetzt gibt es ja manchmal Leute, die sagen, naja, aber ich bin jetzt nicht so perfekt im Formulieren, vielleicht habe ich nicht die allerbesten Argumente. Gar nicht schlimm, bin ich ja da. Dann paraphrasiere ich das halt einfach. Oder sage, hey, das ist ja genau wie das und das. Und dann bringe ich noch eine Metapher. Und jetzt sind zwei Menschen da, die überzeugen. Und der eine hat nicht mal ein Interesse daran. Weil ich bin ja nur Interviewer. Warum soll ich irgendeinen Zuschauer überzeugen wollen? Das heißt, ich habe auch noch eine höhere Glaubwürdigkeit als derjenige, der vielleicht sogar besser formulieren kann in diesem Interview. Und im Endeffekt stelle ich die Frage, kriege eine Information und kann wieder selber formulieren und jemanden so durch die Ideen durchleiten, die er braucht, um eine zu kaufen. In der psychologisch richtigen Reihenfolge.
Das klingt plausibel, aber woher weißt du, was die richtige Reihenfolge ist?
Weil das die Reihenfolge ist, die bei meinen Vorträgen vom psychologischen Aufbau her so funktioniert, dass ich nach dem Vortrag noch nie keinen neuen Kunden hatte in meinem ganzen Leben.
Okay, also du hast ein Muster, wie du deine Vorträge aufbaust und das ja. ist übertragbar auf Interviews. Das ist ja ein Dialogvortrag sozusagen.
Genau.
Und das ist unabhängig von dem spezifischen Thema.
Genau. Weil und
du musst ja eigentlich nur die Fragen stellen, das heißt, du brauchst das Fachliche nicht einbringen, dafür ist ja der Experte da.
Genau, und außerdem bekomme ich ja auch anhand dessen, was er antwortet, sowieso wieder neue Ideen für Fragen und ich muss die ja nur übertragen in meine Schablone, wie die aufgebaut ist.
Okay.
Wir haben ja auch Ergebnisse dazu, können wir ja mal anschauen.
Die sind zu gut, die sind nicht glaubwürdig.
So würde er weglassen.
Lass uns gleich dazu kommen, weil die Fallstudie hätte ich fast nicht glauben können. Aber ich weiß ja von ihm selber. Ja. Diese Vortragsstruktur interessiert mich jetzt sehr. Kannst du da das zumindest mal so grob skizzieren, dass man es nachvollziehen kann?
Ja. Also das ist echt jetzt, das habe ich letztens zum allerersten Mal nur rausgegeben auf deinem Kundenevent für deine Kunden. Das ist so ein halbes, dreiviertel Jahr her, wo ich mal gesagt habe, wie macht man einen guten Vortrag? Und ich habe es noch einmal rausgegeben in der Mastermind von Patrick Wind in diesem Seven-Figure-Ding. Sonst noch nie. Und ich mache es auch nicht gern, muss ich sagen. Aber ich skizziere es jetzt trotzdem mal hier für euch einfach mal an. Also grobe Übersicht. Okay, da sind jetzt nicht alle Details drin. Es geht dann schon auch um die Details, aber grobe Übersicht sieht so aus. Ich muss starten, da wo der Zuschauer wahrscheinlich im Kopf steht. Ich muss die Konversation immer dort betreten, wo er gerade steht. Und deswegen muss ich das wissen. Das ist auch das Einzige, was ich am Anfang vor dem Interview frage. Das habe ich ja zum Beispiel vorhin bei dir auch gemacht. Okay, mit was starten wir denn, was im Kopf ist, als wir vorhin so eine Aufnahme gemacht haben? Okay, dann ist das allererste Mal, dass ich die Situation von jemandem beschreiben muss, damit er sich überhaupt abgeholt fühlt. Das Problem beschreiben muss. Gleichzeitig aber auch erklären muss, was für einen Nutzen das hat, was ich ihm gleich liefere. Wie das seine Situation zum Besten verändert. Das ist der Start. Weil jetzt setze ich den Frame dafür, dass jemand sagt, hey wow, der hat im Endeffekt beschrieben, wie ich bin. Und der hat mir gerade was ganz, ganz grob skizziert, wo ich den und den Nutzen habe. Das ist eigentlich ganz spannend. Da höre ich mal weiter zu. Wenn ich jetzt über Reels spreche in einem Vortrag, naja, dann sage ich halt, weil ich weiß, dass derjenige im Kopf bei Reichweite steht, mit Reels kriegst du die meiste Reichweite von allen Formaten auf Social Media. Und dann belege ich das natürlich auch. Bestenfalls, jetzt gehen wir schon echt sehr, sehr deep, habe ich ein Nutzenargument pro Underdog. Nicht das Nutzenargument für denjenigen, der eh schon gut ist, sondern ich habe eins für einen Underdog in diesem Thema. Bei Reels perfekt. Bei Reels sage ich immer, Reels werden mehr ausgespielt an Nicht-Follower als an Follower und Nicht-Follower habt ihr ja alle. Dann zeige ich Beispiele von Dirk Kräuter versus einem Kunden von uns, wo Dirk Kräuter viel, 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 viel mehr Abonnenten hat, aber die Aufrufzahlen sind gleich. So, und schon sagt jemand, ich bin ja auch wie dieser Underdog und ich kann offenbar den absoluten Primus der Branche mit diesem Format schlagen. Das ist ein Underdog-Argument. Das funktioniert am besten. Wenn ich sowas habe, das kann man eigentlich immer finden, perfekt. So, und jetzt geht's weiter. Die nächste logische Frage, die sich jetzt jemand stellt, ist, naja gut, aber wie funktioniert das denn jetzt? Also ich verstehe jetzt, was es mir bringt, aber wie genau funktioniert's? Und jetzt muss ich ihm das so schildern, dass er nachvollziehen kann, dass es funktioniert, ohne dass ich es ihm so tief erkläre, dass er sagt, das kann ich ja selber machen. Und das ist nicht mal nur, damit wir danach was verkaufen können, sondern das ist alleine dafür da, dass jemand es nicht alleine macht, weil er wird schlechter machen. Kann ja jeder mal hier überprüfen. Also wer von den Leuten, die hier zuschauen, sagen, nö, wenn das ein Kunde von mir alleine macht, macht er das besser, als wenn das mit mir als Experten so macht. Niemand. Niemand, okay? Also es bringt für beide Parteien nichts, wenn ich das so erkläre, dass jemand keine Angst mehr davor hat, es alleine zu machen. Das heißt, ich muss Hoffnung machen und Angst gleichzeitig. Das klingt jetzt super manipulativ, aber das ist die Psychologie, die hier funktionieren muss. Dass jemand sagt, ich verstehe, dass es funktioniert, aber ganz genau, wie es funktioniert. Oh, ich kann echt was falsch machen. Bei Reels zum Beispiel, die falschen Leute sich auf den Kanal holen, Kanal geht kaputt. Kann passieren. Jetzt gehe ich in die nächste Phase über. Also wie gesagt, man kann ja noch viele, viele Details machen. Aber jetzt sagt jemand, okay, ich verstehe warum. Ich verstehe, dass es funktioniert. Ich verstehe, dass ich es aber nicht alleine machen sollte. Und jetzt geht es darum, dass ich ihm zeige, dass er es aber trotzdem kann. Und zwar mit mir zusammen als Anbieter. Das heißt, ich muss ihm jetzt wieder trotzdem die Hoffnung machen, sagen, trotzdem, dass es hier gefährlich sein kann, kannst du es hinbekommen, aber mit mir. So, das ist dann die nächste Phase. Und dann habe ich bestenfalls am Ende noch eine Argumentation drin, warum jetzt? Warum nicht erst morgen? Warum nicht erst in 2 Jahren? Warum jetzt? Und das ist schon eigentlich eine grobe Struktur, wie das funktionieren kann. Und wie es ja auch, wir haben ja Beispiele, wie es auch funktioniert. So, und jetzt muss derjenige, und das ist das Entscheidende, dem ich die Fragen stelle, sich gar keine Gedanken mehr machen. Ich stelle ihm einfach nur, also ich mache das mal ganz, ganz simpel und sage so, warum sollte ich dann eigentlich YouTube machen? Das kannst du ja beantworten. Das ist ja für dich nicht mehr schwierig. Da musst du dir ja nicht mehr durchdenken. So, ja, aber was ist denn, wenn ich nur einen kleinen Kanal habe? Was ist denn, wenn ich ein Nischenthema habe? Der Underdog. Ich kenne ja dein Argument. Für Nischenthemen ist YouTube viel einfacher als für große. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Gerade dann geht's. Verstehst du, das ist ein Underdog-Argument. Da sagt jemand, ja perfekt, ich habe ja ein Nischenthema. Ich habe ja nur 1000 Leute in meiner Zielgruppe. Also das dreht sich jetzt auch noch um. Ja, okay, wie funktioniert das denn mit dem YouTube? Ja, du musst so und so und so. Und das als Interviewform. Warum als Interview? Leichter für den Kunden und niemand rechnet mit einem Pitch. Wir machen eigentlich einen 90-Minuten-Interview-Pitch. Eigentlich ist das eine Verkaufsshow die ganze Zeit, wo immer wieder wertvoller Content gegeben wird, aber wo eigentlich nur überzeugt wird. Und das spiegeln ja auch Kommentare dann wieder. Bei dem Beispiel, wo wir jetzt vielleicht noch gleich dazukommen, steht am meisten drunter, wow, super Content, megamäßig, toll, dass ich dich jetzt endlich entdeckt habe. Also Entdeckbarkeit hat man auch. Wenn dieses Video lang angeschaut wird, hat es eine hohe Watchtime. Nachdem es 90 Minuten dauert, sagt YouTube, super, besser als ein 6-Minuten-Video. Also das vereint so vieles auf einmal, dieses Format, dass es das ist, wo ich gerade am meisten analysiere. Aber das ist natürlich noch nicht, das können wir immer noch viel, viel besser machen, aber die Ergebnisse jetzt sind ja schon ganz gut.
Ja, okay, mega interessant. Also vielen Dank fürs Teilen von dieser Vortragsstruktur. Ich glaube, das hat es auch sehr plausibel gemacht, warum das gut funktioniert. Und auch, warum du diese Kenntnis nicht brauchst, weil das ja tatsächlich wirklich reine Psychologie ist. Es müssen die richtigen Ideen in der richtigen Reihenfolge abgehakt werden. Und also ich stelle mir das so vor, dass du einfach dann immer so einen mentalen Haken setzt.
Ja.
Check, check, check. Okay, zur nächsten Station.
Genau. Und natürlich dürfen wir uns zwischendurch auch mal in was verlieren. Das ist gar kein Problem, weil es soll ja ein Gespräch bleiben. Es geht ja nicht darum, was bringt das, warum nicht alleine? So frage ich das auch nicht, sondern ich mache das schon so, dass das ein smoothes Gespräch ist und dass auch, wenn ein Punkt mal interessant ist, da jemand was zu sagen kann. Das soll ja ein Gespräch sein, das soll ja auch Mehrwert geben, aber grundsätzlich halten wir die Struktur an.
Ja, okay. Das macht Sinn. Dieses, Beispiel, das ich gerade im Kopf habe, dieses Kundenbeispiel, darfst du es öffentlich nennen? Hast du mal nachgefragt?
Wir müssen ja den Namen nicht erwähnen und können ja einfach sagen, aus welchem Bereich ja. und wie die Zahlen sind. Dann erwähnen wir den Namen mal nicht, weil das habe ich noch nicht explizit nachgefragt.
Frag mal nach, dann können wir es im Zweifelsfall nochmal drunter schreiben, weil ja. das Beispiel ist absurd. Also, weil wir ihn ja beide kennen. Ich habe mich zufällig mit ihm unterhalten, mal wieder mit ihm telefoniert und er meinte, du, ich habe gerade echt ein richtig dickes Problem bei mir im Business. Ich habe so viele Leads. Ich kriege die nicht abgearbeitet. Ich habe jetzt neue Vertriebler eingestellt und die sind selbst 2 Wochen im Voraus ausgeplant. Unser CRM platzt aus den Nähten. Wir brauchen da jetzt unbedingt eine Lösung. Ich habe hier gerade einen ITler an der Hand, aber der ist auch schon überfordert, dass wir das jetzt nachziehen können. Der wurde einfach überrannt mit Leads.
Sorry.
aber er hat es wirklich explizit auf dieses Interview zurückgeführt. Also weiß ich gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber er hat gesagt, die kommen wegen diesem Interview, die sagen explizit, ich habe dieses Interview gesehen, darum bin ich hier. Und als Sekundäreffekt, weil dieses Video sehr, sehr gut funktioniert hat, das hat er mittlerweile einige 10.000 Views, glaube ich, gesammelt.
Also 55.000 hat es jetzt.
Ja, sowas in der Richtung. Hat es alle seine anderen YouTube-Videos auch weiter nach oben gepusht. Das kennt man ja, wenn man sich ein Video anschaut, dann sieht man häufig Videos vom selben Kanal. Das heißt, das hat den Traffic auf die anderen Videos umverteilt, die ja auch was tun für die Anfragen. Und also damit ist er jetzt gerade in einer Positivspirale drin, die ihm jetzt aber auch richtig, richtig Stress macht. Ja. Aber es ist wirklich erstaunlich. Ich habe sowas noch nicht gesehen, tatsächlich. Also, dass ein Video so absurd viele Kunden bringt, habe ich, oder Anfragen bringt, habe ich noch nicht gesehen.
Das ist natürlich auch ein Zusammenspiel. Er selber hat auch gute Antworten gegeben, muss man wirklich sagen. Also, der macht das ja nicht seit vorgestern, sondern ja. der hat schon auch gute Antworten.
Ja, der ist seit 20 Jahren oder sowas in der Materie. Ich ja. weiß nicht genau, ewig.
Also, er hat auch gute Beispiele dann und so weiter. Mhm. Aber was natürlich auch so ist, wenn er mal nicht so ein gutes Beispiel hat, ja, dann kann ich ja das geben. Mhm. Dann gebe ich halt einfach eine Metapher. Ich bin ja mit dabei. Das heißt, dann ist das auch wieder ausgehebelt, dass vielleicht er es vielleicht einmal schlecht geantwortet hat. Er hat es eh super gemacht. Ja. Das war ein absurdes Ergebnis. Und das Tolle ist, er arbeitet ja auch mit euch zusammen und macht dann diese anderen YouTube-Videos. Das heißt, selbst die nicht direkt konvertieren, schauen sich jetzt die anderen Videos an, die mit euch ausgearbeitet wurden. Das ist ja eine Zeitfrage, bis dann nochmal mehr Leute anfragen, die halt einfach durch diese 90 Minuten jetzt noch nicht das genügende Vertrauen aufgebaut haben.
Ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, er hatte ja doch einen größeren YouTube-Kanal mit, ich habe die Abonnentenzahl ehrlich gesagt nicht im Kopf.
Ich glaube, jetzt sind es 26.000. Das hat auch nochmal 2.000, 3.000 Abonnenten gebracht.
Ja, sagen wir mal so 20.000. Ja. Und ich glaube, YouTube ist seine primäre Leadquelle. Da kommt im Prinzip sein ganzes Business.
Ja, fast die einzige.
Ja, genau. Also, ja. Und aber das zeigt ja, dass in dem Kanal noch viel mehr Potenzial drin war. Also, dass er sich da eine Community aus Zuschauern aufgebaut hat, die aber das Angebot noch nicht so gut verstanden haben oder vielleicht den letzten Schubser einfach noch gebraucht haben, der dann über dieses Interview passiert ist. Also wäre das jetzt ein neuer Kanal gewesen, dann hätte es sicher nicht so gut funktioniert.
Nein.
Und für Leute, die das Interview zum ersten Mal sehen, möglicherweise meldet sich einer, aber die meisten werden ihn wohl schon länger kennen. Und aber das zeigt ja eigentlich auch noch mal das Anwendungsgebiet. Also gerade wenn man organisch sich irgendwo Reichweite aufgebaut hat, wenn man eine Stammzuschauerschaft hat, einige 100 Leute, idealerweise einige 1.000 Leute. Bei ihm sind es vielleicht um die 5.000 Views oder sowas im Schnitt.
Ja, bisschen mehr, glaube ich. Hat er im Schnitt, ja.
Ja. Ja, wusste nicht, dass wir da abbiegen, sonst hätte ich davor nochmal nachgeschaut, aber sowas in der Größenordnung. Also wenn man so eine Community hat, dann stecken da unfassbar viele Interessenten drin. Man muss sie halt einfach nur entsprechend aktivieren.
Ja.
Und das scheint exzellent zu funktionieren. Also das ist absolut, absolut faszinierend, wie das funktioniert hat, ja.
Aber das Schöne ist, das ist jetzt nur ein gutes, also wirklich sehr, sehr gutes Beispiel, aber auch bei jemand anderem hat es über YouTube, der macht noch nicht so lange YouTube, hat das auch direkt einen Kunden gebracht einfach. Also ich meine, dieses Interview, wie gesagt, der hat sehr, sehr wenig Reichweite aktuell noch, weil der es halt noch nicht so lange macht. Ich meine, von dem wir jetzt am Anfang gesprochen haben, der macht das jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Hat ja auch durch euch eine super Unterstützung dabei gehabt, diesen Kanal aufzubauen. Der andere macht das halt noch nicht so lange. Selbst bei dem hat das funktioniert. Also nicht in der Form natürlich, dass der überrannt wird mit Leads, weil die Reichweite nicht da ist. Aber wenn die Reichweite jetzt noch dazukommt und er sich etabliert, dieses Interview bleibt er. Er kann ja die Leute wieder auf dieses Interview schicken. Er kann Interessenten auf das Interview schicken, mit denen er irgendwo ins Gespräch kommt.
Absolut, ja.
Also es geht ja im Endeffekt nur darum, dieses Interview zu haben als Conversion-Tool. Und wie da Leute draufkommen, am Anfang habe ich ja auch ein bisschen selber in der Hand. Kann ich den ja einfach schicken. Und das weißt du ja am besten, mit der Zeit wird der YouTube-Algorithmus eh von alleine neue Leute draufschicken, weil er merkt, das wird ja ganz schön lange angeschaut und gut angenommen. Und dann bringt das auch noch zusätzlich Reichweite, so wie es jetzt bei dem ersten Beispiel ja auch der Fall war.
Absolut, absolut. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick, Michael. Viel ja. Zeit haben wir nicht mehr. Gibt es dazu noch abschließende Gedanken, die du unbedingt teilen möchtest für Leute, die jetzt sagen, ja, ich möchte das auch haben oder ich möchte es umsetzen?
Also was das betrifft, Stand jetzt haben wir, weil auch hier wieder vielleicht die Kombination zu den Reels. Wir nehmen ja daraus dann auch Shorts raus, Reels raus, damit wir über alle Plattformen auf dieses Interview aufmerksam machen, damit wir auch verweisen können darauf. Jetzt aktuell ist es tatsächlich sogar noch integriert in unsere normale Dienstleistung, was mir von manchen Mentoren gespiegelt wird, dass es eigentlich absurd ist, dass das integriert ist, aber es ist im Moment einfach noch so. Das heißt, wer bei uns Reels macht, 6 Monate, bekommt das einfach gratis mit dazu, dieses Longform-Interview. Das wird aber nicht mehr lange so sein. Das ist jetzt auch kein Verkaufstrick von wegen Verknappung, sondern das ist wirklich, weil das ist einfach, das ist geisteskrank. Wir haben es halt getestet mit unseren bisherigen Stammkunden und werden es jetzt bald einfach so rausgeben, also als einzelnes Produkt dann.
Ja, spannend. Also ich würde sagen, wir verlinken einfach mal dein Profil sowieso für die Anleitung, wie man Reichweite-Reels macht.
Ja.
Und wer Interesse hat, kann ich ja dann einfach mal anschreiben.
Genau, ist auch am leichtesten, einfach immer eine DM zu schicken.
Ja.
Ja.
Prima, dann machen wir das so. Okay, gut. Dann haben wir noch abschließende Worte, Michael.
Eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, es ist alles gesagt.
Fantastisch. Also ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen zum Thema Reels. War relevant, transformativ, was das bedeutet, wie man Reels denken kann auf diesen verschiedenen Formatebenen, sehr faszinierend und insbesondere auch, wie man dann trotzdem sehr, sehr schnell produzieren kann, dass man im Prinzip auf Tagesbasis Reels veröffentlichen kann, ohne dass man sich da tot produzieren muss. Ganz im Gegenteil, das geht ja sogar in 1-2 Stunden. Das ist sehr interessant, plus eben noch der Ausblick auf dieses Interview, bei dem du ja auch die Struktur mitgegeben hast, was ich mega fand, an der man sich grundsätzlich orientieren kann. Ich glaube, das war auch nochmal sehr, sehr wertvoll.
Ja, ich hoffe, dass so klarer geworden ist, warum es funktioniert. Trotzdem, das ist nur die grobe Struktur. Das ist wichtig zu wissen. Wenn man jetzt sagt, hey Mitarbeiter, interview mich mal nach dem, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was ich selber nicht mal abgebe aktuell. Das immer ich mache. Weil ich kann nicht meinen Mitarbeiter aktuell so gut einlernen in diese Thematik, dass er dieses Interview so führen kann. Das klingt jetzt ganz, ganz blöd, wenn man sich so denkt, ist der ein Halbgott? Nein, bin ich gar nicht, sondern ein Ganzer. nein, aber ernsthaft, das ist nicht so leicht, das zu führen, weil du musst trotzdem den roten Faden behalten, du darfst aber trotzdem auch nicht, wenn mal auf ein Thema es expliziter geht, das komplett vernachlässigen. Du musst selbst auch mal ein Argument liefern und so. Das ist schon nicht ohne. Also ich habe ja 2 Jahre Medienakademie besucht und gelernt, wie man interviewt, habe dann Content-Marketing gemacht, habe quasi alle Expertise jetzt in diesem Format vereint.
Ja, das klingt mir nach Part 5 aus deiner Vortragsstruktur, dass man Hoffnung macht, dann genau, Angst, aber dann wieder zeigt, dass es eben, wenn man es zusammen mit dir macht.
Genau, aber ich kann auch dazu sagen, kann ja jeder ausprobieren, ob es alleine auch funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß einfach, dass es nicht funktioniert. Ich kann es wirklich sicher sagen. Es wird nicht funktionieren, wenn das Interview jemand macht, der das nicht ganz genau ausgetüftelt hat. Dann klappt es nicht oder bei weitem nicht so gut.
Sehr stark. Ich finde das total klasse, dass du dich da entsprechend auch an diese Struktur hältst, weil genauso muss man es ja auch machen.
Jetzt müsst ihr noch Verknappung machen.
Der Schuster muss nicht zwingend die schlechtesten Schuhe haben.
Ja, das war.
Die Verknappung hatten wir schon drin. Im Moment gibt es noch eben quasi so on top mit zu eurer Dienstleistung mit dazu. Wunderbar. Damit ist quasi alles gesagt.
Ja, damit ist wirklich alles gesagt. Mehr beim Logical Lemon Marketing Day.
Bei unserem nächsten Kundenevent.
Dass wir da auch nochmal Werbung für machen.
Wunderbar. Vielen Dank, Michael.
Danke dir.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.